Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben in unserer Kleingruppe im letzten Jahr oder also in diesem Jahr ein Buch zusammen gelesen und das heißt Christus in euch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt das die eine oder der andere. Es ist geschrieben von Jan Thomas, das ist der Gründer der Fackelträgerbewegung, ein Missionswerk. Er hat von 1914 bis 2007 gelebt und er hat eigentlich seinen Grundgedanken für sein Missionswerk in diesem Buch niedergeschrieben, Christus in euch. Und dieses Buch hat mir auch persönlich sehr viel geholfen in meinem Dienst für die Gemeinde und deshalb freue ich mich, euch heute einen Auszug oder etwas aus diesem Buch weiterzugeben. Eigentlich den Grundgedanken dieses Buchs, Christus in euch, möchte ich euch heute weitergeben. Und einige Dinge, die ich heute erzähle, sind so in diesem Buch auch nachzulesen. Wir sehen hier dieses Buch und diesen Jan Thomas, er ist ein Engländer. Genau, er sieht natürlich ein bisschen vertrauenswürdiger noch aus als ich, aber ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem zuhören. Also ich kann mir vorstellen, wenn er das präsentiert hätte, wäre das noch ganz anders rübergekommen. Ein Mann Gottes. Schön, also das Predigtthema heißt entsprechend auch Christus in euch. Und ich möchte zum Beginn der Predigt noch beten. Ja, Jesus, wir möchten uns heute Gedanken über dich machen und ich wünsche mir, dass du in uns lebst und in uns groß bist und noch größer wirst. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns lebt, der in uns wirkt und der auch in unserem Alltag dabei ist. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, deine Stärke. Und wir brauchen dich auch heute Morgen, um zuzuhören und um zu begreifen, was du uns sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du unser Herzen öffnest für das, was du uns ganz persönlich zu sagen hast. Danke, Herr. Amen. Wir steigen ein mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Sie handelt von Elisa, dem Propheten, kennen wahrscheinlich die meisten. Er hat etwa 850 vor Christus gelebt, also die Geschichte hat sich vor knapp 3000 Jahren zugetragen. Er hat soeben von seinem Lehrer Elia Abschied nehmen müssen, auch einem großen Gottesmann, von dem wir spannende Geschichten in der Bibel lesen. Er ist dann mit einem Feuerwagen in den Himmel gefahren, also ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Also noch unter diesem Eindruck möglicherweise stand jetzt dieser Elisa als junger Prophet und er befand sich in Jericho. Diese Stadt, die begegnet uns ja immer wieder, sie gibt es heute noch in Israel. Also eine traditionsreiche Stadt und die Männer dieser Stadt, also ich nehme ein bisschen an, das waren die Regierungsvertreter oder so, die kamen jetzt zu ihm mit einem Anliegen. Es heißt in der Bibel, 2. Könige 2,19, und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser und das Land unfruchtbar. Stellen wir uns diese Stadt vor, hübsche Häuser, nette Menschen, schöne Plätze, eine funktionierende Regierung, ein liebliches Umfeld, ein erfolgreicher Fußballclub, alles, was man sich wünscht. Also eine schöne Stadt, hier lässt sich's gut wohnen, sagen sie ja. Wie mein Herr sieht, also wie Elisa selber erlebt, er befindet sich ja im Moment in dieser Stadt. Also eine schöne, eine florierende Stadt, aber es gibt ein Problem. Es ist böses Wasser und das Land unfruchtbar. Also hinter dieser schönen Fassade steckt ein großes Problem dieser Stadt. Die Bauern säen, sie pflügen, aber sie ernten nicht. Sie warten auf den Regen, der macht das eine, tut das eine dazu, aber das reicht nicht in diesen Breitengraden. Also man muss das Wasser, man muss, braucht zusätzlich Wasser, um die Felder bestellen zu können. Und wenn das Wasser eben schlecht ist, faul ist, dann führt das dazu, dass die Früchte zwar am Anfang beginnen, man kann sie sehen, man kann die Hoffnung haben, hier wächst etwas, und bevor die Frucht wirklich reif ist, wird sie faul. Also manch Durchreisender hat vielleicht auf den ersten Blick gedacht, wow, super Stadt. Aber wenn man ein bisschen dort gelebt hat, hat man dieses Problem hinter der Kulisse, hinter der Fassade erkannt. Also diese Männer sind verzweifelt, als sie zu Elisa kommen und ihm das Problem schildern. Sie möchten natürlich Hilfe von ihm. Sie merken, wir kommen nicht weiter. Wir brauchen Hilfe und sie bekommen sie auch. Elisa, lesen wir weiter im Text, sprach, bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht. Es sollen hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund, bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Trinkwasser machen, indem man Wasser hinein, Salz hineinschüttet? Irgendwie, das passt jetzt schon nicht ganz, oder? Also wenn man Trinkwasser machen möchte, dann muss man es eher entsalzen, als es salzen. Zudem ein Schälchen Salz in eine riesige Quelle. Also wir sehen, mit natürlichen Dingen ist es hier sicher nicht zugegangen. Wir haben es vielmehr mit einem regelrechten Wunder zu tun. Also Elisa war nicht Chemiker, er war Mann Gottes. Und wir können uns ein bisschen überlegen, was jetzt das heißt. Gott möchte nämlich die Menschen nicht nur von ihrem Problem befreien, von dem Wasser, das eben nicht gesund ist, das schlecht ist, sondern er möchte ihnen auch eine geistliche Lektion erteilen. Salz, das kommt in der Bibel immer wieder vor. Salz war damals dafür da, die Speisen haltbar zu machen, keinen Kühlschrank, also brauchte man Salz, sonst verdarb alles in kurzer Zeit. Also Salz war wichtig, war auch sehr wertvoll damals. Und in der Bibel lesen wir, dass Speiseopfer nie ohne Salz dargebracht werden durfte. Sonst war es Gott nicht genehm. Also das hat Gott nicht gefreut, ein Speiseopfer ohne Salz. Also wir merken, das Salz hat in der Bibel immer auch eine geistliche Bedeutung. Wir kennen es auch aus dem Neuen Testament. Da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, also wir. Also das heißt, das geht mit uns weiter. Salz, was bedeutet Salz auch in dieser Geschichte? Es bedeutet Gottes Wirken. Gott wirkt. Wo Salz ist, wirkt Gott. Und so sagt ja auch der Text, der Herr spricht, ich habe dies Wasser gesund gemacht, nicht das Salz, ich. Also man wirft das Salz hinein und Gott sagt, ich habe es gesund gemacht. Also das Wasser ist, das Salz ist Gottes Wirken. Damals haben sie den Gott Baal angebetet, den treffen wir auch immer wieder in der Bibel an. Und das war der Gott der Fruchtbarkeit. Was Gott hier eigentlich den Einwohnern sagen möchte, ist, wenn ihr Frucht wollt, dann braucht ihr mich. Ohne mich keine Frucht. Nicht Baal kann euch helfen, nicht ein chemischer Zaubertrick kann euch helfen, sondern nur ich kann euch helfen und ich helfe auch. Das ist die Lektion eigentlich, die hinter dieser Begebenheit steckt. Also wir können feststellen, ohne Gott keine Frucht. Jetzt verlassen wir mal die Geschichte von Elisa und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wie sieht es hinter deiner, sage ich jetzt mal, frommen Fassade aus? Ist dort sprudelndes Quellwasser oder doch eher eine faule Quelle? Ist da Unfruchtbarkeit oder Fruchtbarkeit? Das ist doch eine ernste Frage. Wie sieht es mit meinem Leben aus? Wir können die Frage auch gerne auf andere projizieren, zum Beispiel auf die Gemeinde. Warum bringt die GEC nicht mehr Frucht? Das ist eine ernste und wichtige Frage, aber es ist nicht das Thema meiner heutigen Predigt, sondern heute geht es um dich und damit indirekt natürlich auch um die GEC, weil wenn wir als Einzelne keine Frucht tragen, dann trägt die GEC auch keine Frucht. Aber heute ist die Frage, wie sieht es in deinem Leben aus? Vielleicht bist du Missionar auf dem Feld oder du bist Pastor oder du bist Gemeindeleiter oder du bist KIGO-Leiter oder du hast sonst einen Dienst in der Gemeinde, sei er noch so klein oder in deinem Alltag. Wir alle stehen im Dienst Gottes. Wer Gott nachfolgt, der steht in seinem Dienst. Und da stellt sich doch die Frage, wie sieht es mit der Frucht meines Dienstes aus? Und so wie ich mich und auch euch erlebe, wir sind keine Heuchler. Es ist also nicht so, dass wir etwas vorspielen, oder? Wir meinen es doch ernst. Mit dem, was wir tun, meinen wir es doch ernst. Wir wollen doch Gott dienen mit unserem Leben. Wir wollen Gott auch unsere Liebe zeigen, indem wir für ihn dienen. Aber vielleicht spürst du innerlich auch eine gewisse Müdigkeit. Und wenn du ehrlich bist, merkst du vielleicht, wenn du auf dein Leben schaust, auch eine gewisse Verzweiflung oder Hoffnungslosigkeit. Vielleicht wie die Bauern von Jericho, die immer wieder gepflanzt haben und es von letztem Jahr und vorletzten Jahr wissen, irgendwie fängt es an zu wachsen, aber wo ist letztendlich die Frucht, die ich pflücken und essen kann? Und das macht natürlich nicht Mut, wenn wir zurückschauen und sagen müssen, schon letztes Jahr und vorletztes Jahr hatten wir das gleiche Problem und das Wasser ist ja immer noch das gleiche, das stinkt immer noch. Vielleicht kennst du solche Gefühle, es ist ja nie schwarz und weiß, aber vielleicht merkst du auch, wie ich, und mir geht es eben auch so, wenn ich ehrlich bin, wo ist denn die Frucht? Ich möchte ja alles richtig machen, ich möchte es gut machen. Wenn ich als Ältester diene in der Gemeinde, möchte ich das gut tun und ich möchte auch meiner Familie dienen und am Arbeitsplatz möchte ich das auch gut machen, eigentlich überall. Mein ganzes Leben soll ja auf Jesus ausgerichtet sein und ich setze mich nach meinen Kräften auch ein. Aber ist da nicht in meinem hübschen Städtchen, in dem sich es auch gut leben lässt, doch ein Brunnen mit stinkendem Wasser? Und wo ist dann letztendlich die Frucht auf dem Feld? Vielleicht kennst du solche Gefühle auch. Also ich kenne sie und ich sage dir und mir heute Morgen, es gibt Hoffnung. Es gibt nicht nur Hoffnung, sondern es gibt eine Lösung für das Problem. Es muss nicht so sein, dass die Früchte verdorren oder faul werden, bevor sie reif sind. Wir kennen diesen Vers alle, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Also all die guten Dinge, wo wir sehen, dass Gott wirkt in unserem Leben. Paulus schreibt, er, Jesus, hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Das muss ich nochmal lesen, weil es ist ja eine extreme Zusage. Jesus hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. 2. Korinther 9, 8. Das ist nicht der nicht zu erreichende Idealzustand, sondern das ist eine Zusage, ein Versprechen und wir dürfen Gott auch beim Wort nehmen. Gott hat die Möglichkeit, uns all das zu geben, was wir brauchen und uns für unseren Dienst auszurüsten, also uns zu helfen in dem, was wir tun sollen. Ich selber, ich bin schwach, aber Gott ist stark. Und wir haben heute schon das Beispiel vom Handschuh miterlebt. Ich nehme jetzt mal einen solchen Handschuh. Dieser Handschuh, der hat schon viele Male irgendetwas herumgetragen, oder? Wahrscheinlich. Oder etwas gehalten, einen Schirm zum Beispiel, oder einen Velolenker oder so. Aber der Handschuh selber, eigentlich kann er wirklich nichts, das haben wir schon die Kinder begriffen heute, oder? Der Handschuh kann nichts. Erst wenn die Hand in den Handschuh fährt, dann kann der Handschuh etwas. Also das heißt, ohne Gott in mir kann ich, der Handschuh, nichts. Ist aber die Hand, Gott in mir, dem Handschuh, dann kann ich alles, was die Hand kann. Der Handschuh ist immer so stark wie die Hand, oder? Kann so fest zupacken wie die Hand. Ist keine Hand drin, nutzlos. Irgendetwas zu packen oder herumzutragen, geht nicht. Das heißt Christus in euch. Also wir haben in diesem doch einfachen Beispiel gesehen, wenn wir der Handschuh, das Werkzeug Gottes sind und die Hand Gott nicht in uns ist, dann ist alles nutzlos, was wir machen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Elisa, die ich erzählt habe. Was war da? Da mussten sie ihm doch etwas bringen, die Leute. Er hatte gesagt, bringt mir etwas, das Salz und eine Schale, eine neue Schale. Genau, wir sind die Schale, Gott ist das Salz. Eine neue Schale hat wahrscheinlich die Bedeutung, dass er jetzt der neue Prophet ist. Nachdem Elia gegangen ist, den alle gekannt und geehrt haben, kommt jetzt neu Elisa. Das war ganz am Anfang von seiner Wirkungszeit. Also eine neue Schale, jetzt kommt ein neuer Prophet, ein neues Werkzeug. Und da kommt das Wirken Gottes. Und er trägt es zur Quelle und wirft das Salz hinein. Er wirft nicht die Schale rein, sondern er wirft das Salz hinein. Also die Schale ist nur das Werkzeug. Und Gott wirkt, nicht die Schale wirkt. Aber Gott braucht uns als Werkzeug. Und was ich heute eigentlich sagen möchte, für alle die, die schon abgehängt haben, jetzt aufpassen. Höre auf, für Gott etwas zu tun. Das ist ein bisschen ein komischer Satz. Höre auf, für Gott etwas zu tun. Sondern lass ihn es tun. Das ist meine Botschaft von heute Morgen. Das heißt Christus in mir. Wenn nicht ich versuche, das Salz zu sein, sondern wenn ich erkenne, ich bin nur die Schale. Aber Gott braucht mich. Das ist ein ehrenvoller Dienst natürlich. Und es bleibt letztlich auch ein Geheimnis, was mein Anteil ist, was Gottes Anteil ist. Aber meine Einstellung soll sein, mach du. Brauche mich, aber mach du. Ich mache es nicht. Das führt mich dazu zur Frage, was soll ich nun tun? Was heißt das jetzt konkret? Okay, ich habe es mal begriffen, ich bin nicht die Hand, sondern nur der Handschuh oder ich bin die Schale und nicht das Salz. Aber was heißt das jetzt für mich konkret? Zuerst einmal muss ich das erkennen, oder? Das ist der erste Schritt, dass ich mal merke, okay, was ist meine Rolle? Ich kann aus eigener Kraft wirklich nichts tun, wie dieser lumpige Handschuh. Ich kann nichts tun. Wenn die Hand nicht im Handschuh ist, vergessen wir es. Also es geht nicht darum, dass ich etwas für Gott tue, sondern dass Gott in mir stark ist. Das muss ich einmal begreifen. Und dann muss ich Gott vielleicht auch um Vergebung bitten. Wie viel habe ich aus eigener Kraft versucht zu tun? Wie oft habe ich etwas bewirken wollen? Ich. Und das ist falsch, das ist schlichtweg falsch. Wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann meint er das so. Wir können wirklich nichts tun, was vor Gott Bestand hat, ohne ihn. Wir sollen ihn machen lassen. Und das Dritte, das ist dann wahrscheinlich auch das Schwierigste, das muss ja dann weitergehen. Damit ist es ja nicht abgeschlossen. Das Leben geht weiter, oder? Ich mache es zu meinem täglichen Gebet. Herr, mache du, bewahre mich davor, dass ich selber versuche, stark zu sein. Ich anerkenne meine Schwäche. Sei du stark. Das wünsche ich mir, dass das unser tägliches Gebet ist. Gebrauche mich als dein Werkzeug. Letztlich geht es eigentlich darum, Gott den Platz zu geben, der ihm gebührt. Nicht Gott ist die Schale und ich das Salz oder ich die Hand und Gott der Handschuh oder so, sondern die Rollen sind verteilt. Aber wenn ich versuche, die Hand zu sein, kommt es nicht gut raus. Es gibt einen Unterschied zwischen in Christus sein und Christus in mir. Das möchte ich euch noch ein bisschen zeigen. Was heißt es, in Christus zu sein und was heißt es, wenn Christus in mir ist? Es ist nicht so, habe ich ein bisschen ein paar Sachen vergessen, das macht nichts. Verstehe mich nicht falsch, nicht das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern es braucht beides. In Christus sein bedeutet Erlösung. Wir sind Gerettete. Wenn wir in Christus sind, heißt das, er hat uns gerettet. Wenn Christus in mir lebt, dann bedeutet das Heiligung. Vielleicht habt ihr dieses altmodische Wort auch schon ein paar Mal gehört und wisst als erfahrene Christen, das ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir zubereitet für den Himmel. Wie vorbereitet, dass wir einmal in den Himmel kommen können. Und wenn Christus in mir ist, dann bin ich zubereitet für die Erde. Noch bin ich da. Und ich brauche Gottes Hilfe hier in meinem Alltag. Entsprechend bedeutet in Christus sein, dass wir eine neue Zukunft haben. Den Himmel. Eine neue Zukunft. Aber Christus in mir bedeutet, ich habe eine neue Gegenwart. Das ist nicht etwas, was irgendwann mal sein wird, sondern das ist jetzt, das ist mein heutiges Ich, mein Alltag. Oder wir können es auf den Punkt bringen, indem wir sagen, in Christus sein macht den Himmel zu meiner Heimat. Ich bin ein Gotteskind. Ich weiß, dass ich einmal nach Hause in den Himmel gehen darf, wenn ich Jesus mein Leben anvertraut habe. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann würde ich sagen, es ist höchste Zeit dazu. Dann such das Gespräch. Es ist wichtig, diesen Schritt zu tun. Und Christus in mir macht die Erde zur Werkstatt Gottes. Also, dass Gott jetzt hier auf der Erde wirkt, das geschieht dann, wenn er in mir mächtig ist. Welche Schritte jetzt in deinem Leben konkret dran sind, das weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Gott kennt dich. Gott weiß, was bei dir jetzt dran ist. Und ich denke, was ich jetzt heute erzählt habe, ist in erster Linie eine innere Einstellung. Wie verrichte ich meinen Dienst? Es kann sein, dass ich den genau gleichen Dienst wie vorher auch mache. Ich habe ja eine Aufgabe, an der ich dran bin. Das heißt nicht, ich muss alles über den Haufen werfen, sondern ich möchte Gott die Ehre geben und ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Also ihm vertrauen, dass er wirkt und nicht selber etwas wursteln. Also das heißt, äußerlich geschieht vielleicht, auch wenn ich das alles so mache, wie ich das vorgeschlagen habe, vielleicht im Moment nichts. Aber ich denke, dass sich auch äußerlich Veränderung einstellen wird. Wenn wir Gott wirken lassen in unserem Leben, dann wird das auch äußerlich sichtbar werden. Vielleicht ist es auch dran, dass du an deinem schwachen Punkt arbeitest. Wir kennen alle schwache Punkte in unserem Leben. Und es ist vielleicht so wie bei diesem Fass. Bis wo kann man dieses Fass füllen? Bis zum Loch. Man kann reinschütten, so viel man will. Es kommt immer noch das Wasser bis zum Loch. Also das heißt, bei der schwachen Stelle wird Gott auch ansetzen, denke ich. Er wird uns immer wieder auf dieses Loch hinweisen und sagen, es ist noch so viel Raum oben. Wir sehen, das ist ja nicht mal, ja, doch, es ist etwa in der Hälfte, sagen wir, es ist noch massig Platz in diesem Fass. Und es ist schade, dass das Loch so weit unten ist. Aber Gott weist uns doch immer wieder, vielleicht kennt ihr das, mir geht es so, wenn wir beten und Bibel lesen, kommen ja immer wieder die ähnlichen Dinge in den Sinn, die ich eigentlich angehen muss und auch dran bin natürlich. Aber ihr kennt diese Schwachpunkte. Also es wäre schön, wenn dieses Loch endlich gestopft würde, weil dann kann das Fass weiter gefüllt werden. Dann können wir Gott wirken lassen, um das geht es. Vielleicht ist das dran, ich weiß es nicht, vielleicht spreche ich nur zu mir, aber vielleicht kennst du auch dieses Problem des Fasses. Und das ist eigentlich Heiligung, dass wir die Löcher stopfen in unserem Leben, dass wir Gott die Ehre geben in dem, was wir tun, dass wir nicht selber versuchen, stark zu sein. Also versuche nicht, selber Gott zu dienen, sondern lass ihn in deinem Leben stark sein. Wir brauchen alle Gott und ich bin zuversichtlich, dass wir auch gemeinsam dranbleiben können. Wir brauchen auch einander in der Gemeinde, weil diese Predigt ist jetzt dann gerade zu Ende und morgen ist wieder Montag und es ist Silvester und es kommt und die weiteren Eindrücke kommen und das ist vielleicht schnell wieder vergessen. Vielleicht nehmt ihr das Beispiel mit dem Handschuh mit, das ist etwas, was man behalten kann und denkt doch möglichst oft daran, wenn ihr überlegt, was ist dran, wie ihr Gottes Stimme hört und was er euch sagen wird. Das weiß ich nicht. Und das ist auch nicht jetzt das heutige Predigtthema, wie höre ich Gottes Stimme. Aber da gibt es ganz verschiedene Arten. In erster Linie denke ich, dass wir Bibel lesen sollten, aber auch miteinander beten, austauschen, aufeinander hören etc. Da gibt es ja keine Hierarchie. Aber versuchen wir Gottes Stimme zu hören und überlegen und lassen wir einfach ihm, geben wir ihm die Chance, in unserem Leben zu wirken. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde Gesundheit auch im nächsten Jahr.